Es gibt nicht viele Spieler, die sich gleichzeitig Weltmeister und Weltfußballer des Jahres nennen dürfen. Fabio Cannavaro gelang das 2006, Zinedine Zidane 1998 und Anfang der 90er Lothar Matthäus. Bis heute der einzige Deutsche, der Weltfußballer des Jahres wurde. Ein Spieler, bei dem auf dem Höhepunkt seiner Karriere die internationalen Topclubs Schlange standen. Der heute für viele als der Lautsprecher des deutschen Fußballs gilt. Und als echter Skandalvogel. Doch seine Klasse ist unbestritten und seine Erfolge machen ihn zum vielleicht besten deutschen Fußballer aller Zeiten. Heute bei den 100 Fußballlegenden Lothar Matthäus.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Moritz Knoll erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Am 8. Juli 1990 jubelt ganz Deutschland. Endlich wieder Weltmeister. Nach dem 1:0-Sieg gegen Argentinien streckt Lothar Matthäus stolz den Pokal in den Nachthimmel von Rom. Ekstase pur. Und für Matthäus der Lohn für die ersten 10 Jahre seiner Karriere. 10 Jahre, in denen er in vielen Belangen eine Entwicklung hingelegt hat. In denen er vom schlampigen Genie mit großer Klappe zum absoluten Führungsspieler gereift ist. Und diese Entwicklung beginnt im Jahr 1979 nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen verpflichten ihn damals direkt aus dem Amateurbereich vom FC Herzogenaurach. Damals ist Matthäus fast noch jugendlich, äußert in seinem ersten Radiointerview im Bayerischen Rundfunk mit Günter Koch sogar Zweifel. Natürlich ist es sein großes Ziel, Profi zu werden, aber die Priorität hat damals erstmal etwas anderes.
Lothar Matthäus als Jugendnationalspieler, da ist man wahrscheinlich ziemlich verwöhnt.
Wieso soll man verwöhnt sein, dass man halt so, wie man immer ist? Man geht auf die Arbeit den ganzen Tag.
Gehen auf die Arbeit?
Ja, ich habe noch eine Lehre als Raumausstatter und die möchte ich noch beenden, bevor dass ich nach Mönchengladbach raufgehe.
Erst die Ausbildung, dann der Fußball. An der Vorbereitung kann er deshalb erst verspätet teilnehmen, feiert sein Debüt am 7. Spieltag. Im Team von Trainer Jupp Heynckes ist er dann aber schnell nicht mehr wegzudenken. Dass es überhaupt zu diesem Transfer kam, hatte Matthäus einer glücklichen Fügung zu verdanken. Weil der Gladbacher Sponsor Puma seinen Sitz in Matthäus' Heimatort Herzogenaurach hat und sein Vater in der Fabrik arbeitete.
Ich bin ja früher auch nicht entdeckt worden von irgendeinem Scout von Borussia Mönchengladbach, sondern die Verbindung Puma, Mönchengladbach als Sponsor, hat es damals ergeben, dass ich zum Probetraining eingeladen worden ist.
Matthäus überzeugt die Verantwortlichen schon am ersten von 4 angesetzten Trainingstagen von sich, präsentiert sich angstbefreit, dynamisch, voller Energie, aber auch ungestüm. Beim 5:2 wird er von Kapitän Berti Vogts umgehauen. Aber Matthäus ist ein brodelnder Vulkan, revanchiert sich kurz darauf mit einer kompromisslosen Beinschere, sodass Vogt sogar minutenlang behandelt werden muss. Aber anstatt sauer zu sein, ruft Vogts nur am Boden liegend: Schickt sofort einen zu Manager Grasshoff, er soll den Vertrag für den Jungen machen. Ich sag euch, das wird ein großer. Und so wechselt Matthäus an den Niederrhein. Seine Karriereleiter geht steil nach oben. In seiner ersten Profisaison erreicht er mit den Fohlen das UEFA-Cup-Endspiel und wird von Bundestrainer Jupp Derwall für die Euro 1980 in Italien nominiert. Stammspieler ist er aber noch nicht. Er kommt nur zu einem Kurzeinsatz, bei dem er auch noch einen Elfmeter verursacht. Am erfolgreichen Ausgang des Turniers ändert das nichts. Die BRD wird Europameister und Matthäus kann seinen ersten großen Titel feiern. Von einem Spieler, der vorangeht, ist Matthäus damals aber noch ganz weit entfernt. Bekannt ist er eher für sein loses Mundwerk. Beispielgefällig? Nachdem ein Ordner ihm den Zugang zum Stadion-Innenraum verwehrt, beleidigt Matthäus ihn plump und der Ordner schlägt zu. Die Quittung? Bei der Euro läuft er zwischenzeitlich mit einem blauen Auge herum. Erich Ribbeck, der Assistent von Nationaltrainer Derwall, wirft ihm vor, mehr zu reden als zu spielen. Seine Anfänge in der Nationalmannschaft sind durchaus schwierig. Auch bei der WM 1982 ist er nur Ergänzungsspieler. Matthäus ist klar, er braucht die ganz große Bühne. Und entscheidet sich 1984 für einen Wechsel zum FC Bayern. Doch vorher soll endlich noch der erste Titel mit den Fohlen her. Und im Pokalfinale in Frankfurt hat die Borussia die Chance auf den ersten großen Titelgewinn seit den 70ern. Ausgerechnet gegen seinen künftigen Arbeitgeber. Die Partie geht ins Elfmeterschießen, das ZDF überträgt damals live.
gegen Matthäus.
Und Matthäus tritt als erster an. Er jagt den Ball in den Oberrang des Waldstadions. Manche glauben sogar an einen absichtlichen Fehlschuss. Eine Szene, die ihm die Fans der Borussia noch lange nachtragen werden. Sie beschimpfen ihn aufs Übelste. Judas wird er ab diesem Zeitpunkt für Jahrzehnte genannt. Bei jedem Spiel am Bökelberg gnadenlos ausgepfiffen. Für sie ist der Grund für Matthäus' Wechsel klar. Geld. Aber der sieht das deutlich anders.
Ich bin nicht zu Bayern München gewechselt wegen des Geldes. Ich bin zu Bayern München gewechselt, weil ich wusste, dass man bei Bayern München Erfolg haben wird, dass man Titel sammeln kann, und das war eigentlich der Grund.
Und genau das macht Matthäus in München. Aber nicht nur sportlich läuft es gut, auch charakterlich entwickelt er sich weiter. Während es zu Beginn seiner Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt noch oft den klassischen Matthäus zwischen Genie und Wahnsinn zu sehen gibt, der in wichtigen Spielen oft unsichtbar ist, ändert sich dies mit der Zeit. Matthäus geht auf der einen Seite ohne Rücksicht auf Verluste voran. Und das auch im Training. Auf der anderen Seite entwickelt er aber in seiner Rolle als Führungsspieler ein Feingefühl für die Bedürfnisse seiner Mitspieler. Die grätscht er anders als in seiner Gladbacher Zeit nicht mehr um, sondern geht mit ihnen ein Bier trinken. Und Matthäus hat immer ein offenes Ohr, wenn es Probleme gibt. Aus dem schlampigen Genie ist ein echter Leader geworden. Was er imstande zu leisten ist, zeigt er dann bei der WM 1986. Kurz zuvor war seine Tochter Alisa auf die Welt gekommen. Und wie es bei vielen Eltern so ist, verändert sich einiges im Leben des jungen Vaters. Er wird zu einem erwachsenen Mann und lernt noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das nicht nur im Privaten, auch auf dem Platz. In Mexiko ist er mit 25 Jahren endlich Stammspieler. Wenngleich zählt er noch nicht zu den absoluten Platzhirschen. Katapultiert sich aber selbst in diesen Kreis.
3 Minuten noch. 0:0.
Im Achtelfinale gegen Marokko erzielt er das Siegtor. Per Freistoß.
Lothar Matthäus.
Den er sich einfach selbstbewusst geschnappt hatte.
Schießt die deutsche Mannschaft ins Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft.
Eigentlich hätte nämlich Karl-Heinz Rummenigge schießen sollen. Es ist das Tor für Alisa. Am Ende wird die deutsche Mannschaft überraschend Vize-Weltmeister und Matthäus überzeugt so sehr, dass der große Diego Maradona die Verantwortlichen bei Neapel höchstpersönlich davon überzeugt, Matthäus zu verpflichten. Ein Geldkoffer mit 1 Million Mark steht auf dem Tisch. Matthäus könne ihn bei einer Unterschrift sofort mitnehmen. Aber der Schritt in die beste Liga der Welt kommt für ihn noch zu früh. Er selbst fühlt sich noch nicht reif genug für diesen Schritt. Auch daran lässt sich sein Charakterwandel wunderbar erkennen. 1988 ist es dann aber soweit. Für 8,4 Millionen D-Mark wechselt er zusammen mit seinem Kumpel Andi Brehme zu Inter Mailand. Und dort entwickelt er sich unter Erfolgstrainer Giovanni Trapattoni zum Weltstar. Er ist die Stütze im Spiel der Italiener, agiert als athletischer und kraftvoller Ballantreiber. Es ist wahrscheinlich der beste Lothar Matthäus seiner Karriere. Die Duelle mit Neapels Diego Maradona begeistern die Massen. Und er führt Inter zum ersten Meistertitel nach 9 Jahren, macht sich damit bei den Fans unsterblich. Und so wird die WM 1990 in Italien fast schon zur Heim-WM für den deutschen Kapitän. Bei den Spielen der deutschen Mannschaft jubeln die italienischen Fans für ihren Lothar. Szenen, die er nie im Leben vergessen wird, wie er sich im ZDF erinnert.
Das war natürlich toll, dann auch im Mailänder Stadion die ersten 5 Spiele zu bestreiten. Es war ja so eine Art Wohnzimmer für mich, jede zweite Woche meine Heimspiele mit Inter Mailand dort austragen dürfen. In einer tollen Atmosphäre, also es hätte nicht besser laufen können.
Matthäus spielt wie entfesselt. Er präsentiert sich in Bestform. Nach dem Turnier 4 Jahre zuvor hatte ihn Franz Beckenbauer zum Denker und Lenker des deutschen Spiels erkoren. Ihn zum Kapitän gemacht, ihm die Nummer 10 gegeben und in eine deutlich offensivere Rolle gesteckt. Matthäus zahlt das Vertrauen zurück und tritt als echter Führungsspieler auf. Bereits im ersten Spiel gegen Jugoslawien gelingen ihm 2 Weitschusstore. Er macht vielleicht das beste Spiel seiner Karriere. Insgesamt erzielt er 4 Tore im Turnier.
Wir wussten, dass wir stark sind. Wir hatten uns von Anfang an das Ziel gesetzt, dass dieses Mal unser Ziel sein muss, eben Weltmeister zu werden.
Aber im wichtigsten Moment, in dem Moment, in dem er sich in die Geschichtsbücher der deutschen Fußballgeschichte eintragen kann, verzichtet er freiwillig. Als es im Finale gegen Argentinien kurz vor Schluss Elfmeter gibt, weigert er sich zu schießen. Dabei ist er doch eigentlich der etatmäßige Schütze.
kurz vor der Halbzeitpause ist meine Sohle beim Schuh gebrochen. Und es war ein Schuh, den ich jahrelang eingelaufen hatte. In der Halbzeitpause sage ich zum Zeugwart, ich brauche neue Schuhe, mit denen kann ich nicht weiterspielen. Wir hatten damals keine 3, 4, 5 Paar Schuhe dabei. Das war mein einziges Paar Schuhe, das ich dabei hatte. Jetzt hatte der Zeugwart Schuhe dabei, aber keine eingelaufenen, sondern nagelneue aus der Schachtel. Natürlich hast du in einem neuen Schuh nicht das Gefühl, nicht die Sicherheit, nicht die Bequemlichkeit und auch dann eben auch nicht das Selbstvertrauen, gerade wenn du dran denken musst und ich habe dran gedacht.
Das ist also die selbstlose Geschichte hinter dem Tor, das Deutschland zum dreimaligen Weltmeister macht, die so perfekt in den Reifeprozess von Matthäus' erster Karrierehälfte passt. Der Erfolg steht über allem. Er ordnet sich unter, damit sein großer Traum wahr werden kann. Zu Beginn seiner Karriere hätte das wahrscheinlich noch anders ausgesehen. Und so übernimmt sein Kumpel Andi Brehme und versenkt den Ball im Netz. Auch wenn er nicht das Siegtor geschossen hat, Matthäus ist das Gesicht des deutschen Erfolgs. So sieht das auch ARD-Experte Karl-Heinz Rummenigge.
Die deutsche Nummer 10, ein Rechtsfüßler. Gradlinig, balltreibend. Ein Spieler, der sich immer alles erarbeitet hat, hat sich weiterentwickelt.
Der Lohn für den Erfolg? Matthäus wird zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Und nach dem UEFA-Cup-Sieg ein Jahr später folgt sogar der Titel als Weltfußballer. Bis heute ist er der einzige Deutsche, dem diese Ehre zuteil geworden ist. Der Spielmacher gehört damit ab sofort zum obersten Regal des Weltfußballs. Matthäus ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Und eigentlich wäre das jetzt ein gutes Ende für diese. Aufhören, wenn's am schönsten ist. Seine Entwicklung wie aus dem Bilderbuch. Aber nicht mit Matthäus. Der hat gerade mal die Hälfte seiner Laufbahn erreicht. Aber was kann jetzt eigentlich noch Besseres kommen? Die Antwort? Ein Angebot von Real Madrid zum Beispiel.
Ich war mir mit Real Madrid einig, musste mir das okay bei Inter Mailand holen, hatte noch Vertrag. Der Präsident hat gesagt, ich akzeptiere, dass du mit Real Madrid gesprochen hast, dass du einig geworden bist, aber wir werden und wollen dich nicht verkaufen, weil du hier unter Vertrag stehst und wir wollen dich nicht verlieren. Und deswegen hatte ich keine Chance, damals nach Real Madrid zu gehen und musste es akzeptieren.
Im Frühjahr 1992 gibt es dann den ersten Knick in der Karriere des Ausnahmespielers. Und ab diesem Zeitpunkt geht es bergab. Durch einen Kreuzbandriss verpasst er erst die Euro in Schweden und dann platzt auch noch ein geplanter Wechsel zur Juve. Dafür klopft erneut der FC Bayern an. Und Inter lässt seinen Superstar ziehen. Für gerade einmal 4 Millionen Mark wechselt er wieder zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Der Wechsel kommt auch wegen eines kleinen Täuschungsmanövers zustande. Als sich Matthäus im Aufbautraining nach seiner Verletzung befindet, ist er nicht wirklich im Austausch mit den Nerazzurri. Die gehen fest davon aus, dass er noch länger ausfallen wird. Matthäus macht aber heimlich privates Sondertraining und ist schneller wieder fit als von den Italienern vermutet. Und die staunen dann nicht schlecht, als er nur einen Tag nach seinem Wechsel nach München wieder auf dem Trainingsplatz steht. Und auch wenn Matthäus stark zurückkommt und im November 1992 mit einem Volley von der Strafraumkante gegen Leverkusen sogar nochmal das Tor des Jahres schießt, sein Zenit ist überschritten. Die positive Entwicklung, die er in der ersten Hälfte seiner Karriere durchgemacht hat, ist vorbei. Vielmehr wird er die Schlagzeilen in Zukunft immer häufiger negativ bestimmen, was er sich in Teilen aber auch selbst zuzuschreiben hat. Er pflegt nämlich eine enge Freundschaft mit dem Bildreporter Wolfgang Ruiner, hat einen engen Draht zum Boulevardblatt. Was ganz einfach dazu führt, dass bei jeder Enthüllung von Interna sofort Matthäus verdächtigt wird. Es entwickelt sich der Mythos, er sei indiskret. Er verliert sein Standing und seine Macht. Als er sich dann auch noch Anfang 95 einen Achillessehnenriss zuzieht, entstehen neue Hierarchien. Sowohl im DFB-Team als auch bei den Bayern. 11 Monate lang kämpft der 34-Jährige in der Reha um die Fortsetzung seiner Karriere. Nach seiner Rückkehr baut Bundestrainer Berti Vogts aber auf andere. Sein neuer Leader heißt Jürgen Klinsmann. Und als Matthäus dann auch noch nicht für die Europameisterschaft 1996 nominiert wird, entwickelt sich eine echte Schlammschlacht. Via Bild liefert er sich eine Schlagzeilenposse mit Vogts. Und an dessen Ende schließt der deutsche Bundestrainer aus, dass Matthäus noch ein einziges Mal mit dem Adler auf der Brust aufläuft. Und auch mit Jürgen Klinsmann ist er sich nicht grün, rechnet in seinem Buch Mein Tagebuch mit ihm ab. In der Öffentlichkeit steht er von nun an als Egozentriker da. Neben dem Platz wird Matthäus als Skandalvogel wahrgenommen. Auf dem Rasen hat er aber weiter einen Wert und kann Erfolge feiern. Und so kommt es doch noch einmal zum Comeback in der Nationalmannschaft. Obwohl Vogts das ja eigentlich ausgeschlossen hatte. Aber vor der WM 1998 hat die Nationalmannschaft mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Und so holt Vogts den Verbanden doch nochmal zurück.
Erst heute Morgen habe ich Lothar Matthäus erreicht und ihm mitgeteilt, dass er fest nominiert ist.
Voraussetzung dafür ist aber ein einberufener Friedensgipfel zwischen den beiden Streithähnen Matthäus und Klinsmann.
Wir beide wissen, dass der Schlüssel zu einer erfolgreichen WM ist die Kameradschaft in der Mannschaft, ist der Zusammenhalt in der Mannschaft. Und da ist es eminent wichtig, dass meine Person und Lothar Matthäus gut zusammenarbeiten.
Und auch wenn das Turnier bereits im Viertelfinale gegen Kroatien endet, Matthäus selbst kann doch einen neuen Rekord verzeichnen. Er absolviert sein 25. WM-Spiel. Ein Wert, der erst 2022 von Lionel Messi gebrochen werden soll. Im Folgejahr gewinnt Matthäus mit dem FC Bayern zum 6. Mal die deutsche Meisterschaft. Und hat sogar die Chance auf das historische Triple. Im Champions-League-Finale von Barcelona gegen Manchester United spielt er aber schlecht. Und lässt sich in der 78. Minute beim Stand von 1:0 sogar auswechseln. Ein Rückfall in die alten Muster. Dafür erntet er viel Kritik. Stefan Effenberg und Mehmet Scholl nennen ihn, Zitat, einen Verpisser. Das Ende der Partie ist uns allen bekannt. Auch Matthäus selbst merkt, dass es an der Zeit ist, München zu verlassen. Der Oldie befindet sich auf der Zielgeraden seiner Karriere und will in die USA wechseln. Und so kommt es dann auch. Matthäus wird zum Ende seiner Zeit in Deutschland nochmal Fußballer des Jahres und verlässt München dann im März 2000 in Richtung der New York Metro Stars. Bei seiner letzten Auswechslung im Olympiastadion wird Ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens gespielt. Es ist quasi der Abgesang auf seine Karriere. In New York macht er nur mit mangelnden Englischkenntnissen auf sich aufmerksam.
My English is not very good. My German is better.
Und auch sein Zapfenstreich beim DFB, die Euro 2000, wird zum Desaster. Aus nach der Vorrunde. Am Ende des Jahres hängt er seine Schuhe an den Nagel. Wobei, so ganz ist seine Karriere noch nicht beendet. 2018 betritt er noch ein letztes Mal als Spieler das Feld. Mit 57 Jahren beendet er bei seinem Jugendclub FC Herzogenaurach mit einem Bezirksligaspiel seine Karriere.
Das war mein Wunsch und FC Herzogenaurach ist mir entgegengekommen, hat mir den Wunsch erfüllt und ich glaube, die große Karriere hier angefangen zu haben und auch mit dem heutigen Tag beendet, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort unter meiner aktiven Karriere.
Es gab wohl kaum einen Fußballer, der Deutschland so polarisiert hat wie Lothar Matthäus. Seine öffentliche Wahrnehmung hat leider selten das wiedergespiegelt, was er wirklich verdient hat. Dazu warf sich die Sportberichterstattung der 90er Jahre einfach zu sehr auf jedes kleine Skandelchen. Aber lassen wir doch Titel sprechen. Weltmeister, Weltfußballer, Europameister, 7-mal deutscher Meister, italienischer Meister und im Jahr 2020 die Aufnahme in die beste Mannschaft der Fußballgeschichte durch die FIFA. Auch wenn es viele nicht wahrhaben möchten, Lothar Matthäus ist wahrscheinlich der beste Fußballer der deutschen Geschichte.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.